Hallo und herzlich willkommen am EM-Stammtisch bei Andy Ogris. Er ist dreifacher österreichischer Meister, er wurde Cupsieger, er hat eine EM-Teilnahme auch schon in den Beinen, unser heutiger Gast, Roman Kühnerst.
Hallo.
Hallo Roman. Viele Länderspieler haben wir da heute am Tisch sitzen insgesamt.
Wie viel?
Ich weiß nicht, wie viel hast du gemacht? Du hast 11 gemacht, gell?
Genau, also lange nicht so viel wie der
andere. 4-7.
Das geht's. Ich habe keins gemacht.
Kann man
lernen. Wer weiß, ja. Reden wir als erstes einmal gleich über das gestrige Spiel nach dem 3:1 gegen Nordmazedonien. Ein bisschen Ernüchterung ist dann, glaube ich, schon eingekehrt gestern, oder? Wie hast du gesehen, die Partie?
Ja, grundsätzlich war es nicht so schlecht. Nur im letzten Drittel haben wir einfach zu wenig riskiert. Wir haben überhaupt keinen Tiefgang gehabt, also keine Spieler in die in Sprint einmal hinter die Abwehr, wo es da ein bisschen ein Löcher aufreißt. Und wenn man halt zu wenig Torschancen hat oder nicht hinschießt, dann wird man auch keine Tore machen.
Was zu wenig Mut gestern?
Zu wenig Mut ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es war schon so, und bin schon beim Roman, dass wir einfach zu wenig riskiert haben dann am Ende des Tages. Die Holländer haben, muss man auch ehrlicherweise sagen, sie haben sie verdammt wenig zulassen. Das war alles, hat sich mehr oder weniger so im Mittelfeld abgespielt. Aber so richtige Torszenen, dass man jetzt gesagt hat, wir haben sie richtige Torchancen rausgespielt, was wir ja normalerweise in jedem Match haben. Das war nicht der Fall. Ja, ist halt ein bisschen so eine Ernüchterung eingetreten, nicht? Weil ich eigentlich von der Mannschaft schon total überzeugt war vor der Europameisterschaft, bin es noch immer. Aber gestern haben uns die halt schon unsere Grenzen aufgezeigt. Und jetzt kommt es halt zu einem Endspiel quasi gegen die Ukraine und die habe ich dann gestern live gesehen. Da wurde viel Arbeit davon.
Über die Ukraine reden wir eh nachher noch. Ist ein bisschen schade, oder? Es war nach diesem 3:1 gegen Nordmazedonien, hat man echt gemerkt, so im Land, dass ein bisschen die Euphorie kommt. Dann diese Arnautovic-Sache, die schon mal ein Dämpfer war, jetzt das Ergebnis. Wie ortest du jetzt die Stimmung ein, so im Land? Oder wie ist die Stimmung bei dir?
Ja, ich bin trotzdem noch euphorisch. Also ich sage, gegen die Ukraine ist natürlich alles möglich. Es ist eine starke Mannschaft, das wissen wir. Aber ja, das war natürlich ein bisschen ein Dämpfer mit Arnautovic. Wird wahrscheinlich in der Mannschaft auch Thema gewesen sein, aber es sind alles Profis, die haben das sicher weggesteckt. Aber ja, jetzt haben wir ihn wieder zurück, das nächste Spiel. Und der wird wahrscheinlich wieder starten, nehme ich einmal an.
Da haben wir dann, jetzt ein Frisch sein, ne?
Da haben wir dann natürlich einen kreativen Spieler vorne, ne, der die Bälle sichern kann, der oft tief geht. Und da hoffe ich, dass wir dann mehr Chancen haben und natürlich öfters aufs Tor schießen.
Bleiben wir ganz kurz noch beim Thema Arnautovic. Was war denn das Ärgste, was du jemals auf einem Fußballplatz zu dem anderen gesagt hast? Wir legen jetzt eher einen Piepston drüber.
Zu meiner Zeit war das ein bisschen anders noch. Da hast du ununterbrochen geredet mit deinen Gegenspielern. Wenn wir heute alles das... Wir haben heute alles nicht. Wir haben den Laser auf einmal und was weiß der Kuckuck alles. Das ist ja alles ein Wahnsinn. Das wär, ich war ja aus dem Gerichtssaal nicht rausgekommen. Nicht, weil wenn ich... Kühlbauer, die Duelle sind ja eh hinlänglich bekannt. Was sie mir da so mitgeteilt haben während dem Match, das ist auf jeden Fall nicht jugendfrei. Aber das Aber ist immer das, die Familie muss draußen bleiben. Das hat nichts mit Mama zu tun und Papa und was weiß der Kuckuck, das gehört nicht dazu. Ich kann da sagen, du gehst mir am Arsch oder du bist der Schweinskicker oder was auch immer. Aber das mit der Mama ist ein bisschen tief. Ich bin aber davon überzeugt, dass der Alioski von den Nordmazedonier einmal selber gesagt hat. Und das ist das, was mir eigentlich ein bisschen Hass macht, weil wenn schon in Arnautovic eine Sperre gibt, dann hätten sie immer eins geben müssen. Weil der Arnautovic hat sich sicher nicht so aufgeregt, weil er ihm gesagt hat, dass er ein fescher Bursch ist. Und von daher finde ich das ungerecht. Ich finde es auch extrem schwach, dass der ÖFB da keinen Einspruch herum hat. Aber das ist typisch. Die sind wieder die mehr Österreicher, sind Päpstlicher wie der Papst. gefällt uns natürlich, der hat uns gestern gefällt, das ist so. Das ist ein Kreativfußballer, ein Instinktfußballer, der halt dann diese 1-1-Situation in der Sturmspitze sucht, der Räume aufreißt für andere Spieler und der selber Torgefahr ausstrahlt, die meiste wahrscheinlich bei uns im Nationalteam. Und dann fällt uns halt dann so einer. Nichtsdestotrotz ist es, ja, klar, wir reden jetzt immer wieder davon, wir müssen Vorbild für die Jugend sein, alles gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Geschraubtut gesessen ist vom Fernseher und das runterlesen hat können, was dann Autowitsch in Nordmazedonien gesagt hat.
Und wenn das lesen hätte können, wäre es ja schon zu spät gewesen. Ne?
Genau so.
Wie siehst du die ganze Aufregung um das Thema? Ist das übertrieben?
Ja, es ist schon übertrieben. Also, es sind Emotionen im Spiel, der wieder wahrscheinlich der das ganze Match provoziert. Ich denke mal, der hat das von der Bank aus mitverfolgt. Der Blonde ist ja immer aufgefallen. Ne? Und ja, der hat halt dann seine Emotionen rauslassen. Natürlich, ich habe es auch nicht verstanden, ich habe es nicht gesehen, was der geschimpft hat, das kann man ja nicht. Aber wenn man das dann so genau prüft mit Lippenlesen und so, das ist halt dann schon, geht halt dann in eine andere Richtung. Wenn man dann aufpassen muss, was man sagt, die meisten halten eh schon die Hand vom Mund. Das ist dann, im Sport ist es so. Also man schimpft sich, wenn ein Konkurrenzkampf ist gegen einen Gegner. Das passiert. Aber ja, ein Spiel, wie der Andi vorher gesagt hat, der hätte natürlich den anderen auch sperren sollen.
Jetzt haben wir das dritte Spiel gegen die Ukraine, du hast das eh schon angesprochen. Gehen wir mal davon aus, dass Marko Arnautović von Beginn an spielt. Das heißt, es wird wieder der Stürmer gewechselt. Jetzt haben wir gegen Nordmazedonien hat Sascha Kalajdzic angefangen, jetzt gegen die Niederländer Michi Gregoritsch, jetzt wird Marko Arnautović beginnen. Ihr wart beide Stürmer. Ist das gut, wenn da eigentlich keiner von denen wirklich in diesen Spielrhythmus reinkommt?
Finde ich nicht, da bin ich eh bei dir. Also da. Wir wissen ja nicht, was für Taktik das anlegen, wie es anlegen wird gegen die Ukraine. Ob er vielleicht einmal über seinen Schatten drüber springt und mit zwei Stürmern spielt, das würde ich mir wünschen. Weil es wird uns nichts nutzen, wenn wir da nicht anständig angassen. Es reicht uns wahrscheinlich allen ein X, es reicht der Ukraine ein X, es reicht unser X, um weiterzukommen. Aber ich würde mir schon mal wünschen, dass wir mit zwei Stürmern beginnen und dann vielleicht einmal Hecher anfangen zum Pressen. Weil wir trotzdem, ist eh schon, das hat sich eh schon wie ein Kaugummi, weil wir halt so viele Spieler haben mit dieser Salzburg-DNA, da kann man das wirklich einmal probieren. Nicht? Und wenn dann einer vielleicht dabei ist, der nicht so presst, dann ist es auch wurscht, wenn alle anderen schieben, reicht es trotzdem. Aber wie gesagt, das ist, Franco Foda wird sich was einfallen lassen. Ich weiß nur so viel, dass die Ukraine eine extrem gute Mannschaft ist und bärenstark. Ich habe es in beiden Partien das ganze Match gesehen. Die haben gegen die Holländer extrem gut gespielt und gestern auch gegen die
Nordmazedonien.
Wobei man sagen muss, Nordmazedonien zweite Halbzeit gut. Aber die Ukraine, die haben schon hohe Qualität in der Mannschaft und es wird schwierig werden.
Wen würdest du vorne spielen lassen gegen die Ukraine?
Ja, auf alle Fälle mit Marco beginnen, weil ihm die Qualität die Kreativität, genau. Ja. Sowas haben wir vorne nicht. Wir haben in Kalajdzic, der ist groß, in Gregoritsch, der ist groß. Die sind ja im Strafraum gefährlich. Aber er hat doch die Kreativität, ne? der sieht die Räume, der bespielt die Räume gut. Kann natürlich ein, zwei Spiele überspielen und ist natürlich torgefährlich. Also ich glaube, der wird wichtig sein für unser Spiel, dass wir mal im letzten Drittel gefährlicher werden. Das hat man auch in die Spiele zuvor, in die Freundschaftsspiele gesehen. Wenn der reinkommen ist, war es gleich ein anderes Spiel. Und ja, wie der Andi auch gesagt hat, vielleicht einmal riskieren, mit zwei Stürmer zu spielen. Würde ich vielleicht einen Schaub, der ist jetzt vielleicht kein richtiger Stürmer, aber der ist quirlig, der ist schnell, dass der hinter der Abwehr mal die Räume aufreißt für andere Spieler. Aber ja, der Franco wird das schon richtig machen.
Du sprichst es an, das Problem, Lösungen zu finden im finalen Drittel des Spielfeldes. Ist es das, was uns derzeit noch fehlt, zu einer absoluten Top-Mannschaft?
Ja, also was mir immer auffällt, ist, dass wir sehr viel Abspielfehler machen. Wir haben die, teilweise lassen wir den Ball zirkulieren, aber dann, wir haben dann in die Offensive einfach zu viel unnötige Ballverluste. Wir rennen dann wieder hinterher. Das ist halt das, was wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten müssen, dass wir halt nicht so schnell den Ball herschenken. Da rennst du dann immer wieder nach. Und gegen so Mannschaften wie Holland, die technisch und natürlich auch das Tempo haben, da rennst du dann wirklich immer hinterher. Wenn man sich die Top-Mannschaften, wie ballsicher die sind, auch bei den Pässe, was über 20 Meter sind, wie sie die Bälle sichern, da müssen wir sicher noch nachlegen. Aber ja, das ist das, was wir halt noch ein bisschen besser machen müssen.
Ist das eine Frage der individuellen Qualität? Oder eher der Automatismen,
die fehlen? Natürlich teilweise ja. Also wenn wir jetzt hernehmen, unsere zwei Zentralen, den Schlager und den Leimer, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber mit Sicherheit eine sehr hohe Zweikampfquote, die erstens einmal diese bestreiten und die sie auch gewinnen, aber dann müsste man wieder vergleichen, wie viel noch Ball gewinnen, wie schnell haben wir wieder einen Ballverlust. Das passiert halt auch immer. Und das ist in einer Situation oder in einer Position im Feld, wo es oft sehr gefährlich werden kann, wenn du dann sofort wieder einen Ballverlust hast, weil trotzdem irgendwo ein bisschen Unordnung da ist. Das sind aber nicht die einzigen zwei, nicht? Na klar, wir haben, um ins gefährliche letzte Drittel zu kommen, musst du manchmal Risikopässe spielen, aber wir spielen ja nicht einmal die Risikopässe und machen dann Feldpässe. Also das heißt, diese Pässe, die normal staubtrocken sind und die kommen mir sollten, kommen dann auch nicht an. Das ist halt noch immer ein bisschen ein Problem, das wir haben, um sie wirklich ganz vorne in der, sagen wir mal, in der Weltspitze zu etablieren, muss das anstellen. Wobei man noch einmal, ich bin absolut begeistert vom Sabitzer. Der hat sich dermaßen weiterentwickelt, ist ein extrem Führungsspieler. Für mich ist er zumindest gleichbedeutend wie Alaba hinten und dann Arnautović vorn. Das ist einfach ein Spieler, der für uns schon sehr, sehr wichtig ist. Aber von solchen brauchen wir vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten. Das ist auch schade, ewig schade, muss ich sagen, dass der Julian Baumgartlinger nicht spielen kann, weil das ist auch so ein Führungsspieler, der für unser Spiel sehr wichtig ist und den wir halt unbedingt brauchen, weil anscheinend ist die körperliche Fitness noch nicht so weit, dass es die Spiele bei der Europameisterschaft zulassen.
Ja, bei ihm ist ein Wahnsinn, dass der Rekordzeit, kann man sagen, nach einem Kreuzbandriss, muss man einen Hut ziehen, was der wahrscheinlich in seinen Körper investiert hat, dass der schon dabei ist im Kader. Also der hat sicher seinen ganzen Fokus auf die EM gelegt und hat alles dafür getan, dass der halt dabei ist. Aber ist der schon lange im Geschäft und der hat eine gewisse Routine. Also ich glaube, wenn der spielt, merkt man nicht, dass der einen Kreuzbandriss gehabt hat.
Das wäre auch einer, der die Ruhe am Ball hat dann wahrscheinlich, genau, in diesen Situationen. Es ist gerade das zentrale Mittelfeld, war ja eigentlich die Position, wo wir vor dem Turnier gesagt haben, okay, da sind wir ja fast überbesetzt, da wissen wir ja kaum, wie wir aufstehen sollen, weil da gibt es ja 4, 5, die da spielen können. Jetzt hat David Alaba in der Schlussphase gegen die Niederlande auch schon wieder im zentralen Mittelfeld gespielt. Der war ja viel gepriesen nach diesem Nordmazedonien-Spiel. Wie habt ihr ihn gestern erlebt?
Ja, schaut halt. Irgendwo habe ich heute gelesen, dass ich als Klassenspieler dieses Foul dort nicht passieren darf. Dieser Schwachsinn nicht. Da muss ich leider Gottes sagen, das ist absoluter Schwachsinn, weil die Situation war ja so, dass er den Ball eigentlich gehabt hat, legt ihn vor und dann ist ja er im Gedanken ja schon viel weiter, als was die Situation ist. Also der hat ja schon im Kopf gehabt, wo spiele ich jetzt hin, der hat zwei, drei Optionen und jetzt ist er halt, rennt er zu den Ballen hin und denkt nach, wo spielt dort. So, wahrscheinlich hat er unterschätzt, dass der Gegenspieler so schnell zum Ball kommt. Das ist die einzige Option, was es für mich gibt. Also, das kann er unterschätzt haben, aber mehr aber nicht. Und es war jetzt nicht so, dass es ein bösartiges Foul war oder sonst irgendwas, sondern er ist einfach dann um den Tick zu spät zum Ball gekommen und erwischt er mal. Wenn er hier rennt und weggeht, passiert gar nichts. Weil der Gegner war ja nicht Richtung Tor unterwegs, sondern der wollte den Ball eigentlich nur durch den Spitzel und spitzelt ihm eigentlich Richtung Cornerfahne. Ja, gut, aber kann halt passieren jetzt, sagen sie halt wiederum. Ja. Ich finde, dass er es gestern wieder gut gemacht hat, ich finde, dass er gestern trotzdem wieder gut gespielt hat. Ich bleibe bei meiner Meinung, David Alaba kann nur in einer Position spielen, wo er ein Spiel vor ihm hat. Nicht, dass er Minuten zum Beispiel, das sind in der Dreierkette in der Mitte drin, perfekte Position für ihn. Und auch auf der 6, auch perfekte Position. Alles andere, und natürlich links hinten ist eine absolute Weltklasse, Banane drin. Aber alles, was weiter vorne ist, ist nichts für ihn.
Wie siehst du das da?
Ja, also mir gefällt er recht gut, weil er strahlt eine gewisse Ruhe aus. Ne? Man sieht, wenn der einen Ball hat, der hat die Übersicht, hat die Ruhe, spielt er teilweise auch gute Pässe zwischen den Linien auf die Stürmer. Das macht er sehr gut. Und man sieht, er zerreißt sie halt für die Mannschaft. Man sieht, dass der auch im ersten Spiel, das ist unglaublich, wie er dann am Schluss noch vorgeht und alles probiert, dass wir ein Tor erzielen. Also mir gefällt er auch extrem gut hinten, wo er spielt, mit Hinterecker zusammen. Also,
ja. Ich finde halt, dass er will liefern. Ja. Wenn ich in Alaba Sicht, wenn ich auf sein Gesicht schaue, beim Rausgehen und wenn ich dann draußen am Platz sehe, dann habe ich das Gefühl für mich, der will unbedingt anliefern. Der will eine super Europameisterschaft spielen, der will dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, der will uns Österreicher nach vorne bringen, der will, dass wir ins Achtelfinale kommen und so weit wie möglich kommen. Man merkt das immer an. Und er ist Leader, diese Position hat er. Österreich erwartet so viel von ihm und er nimmt es an. Und bis jetzt, also mir hat er, in diesen Dingen hat er mich auf jeden Fall voll überzeugt. Im Spielerischen gegen Nordmazedonien auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gestern mit Licht und Schatten zwar dabei, aber trotzdem wieder solide, gute Leistung für mich. Deswegen würde ich sagen, Alaba ist absolut positiv zu bewerten.
Lass uns noch kurz über den Teamchef reden. Du kennst Franco Foda aus deiner aktiven Karriere, aus dem du gespielt bist und dann mit dem Meister geworden beim SK Sturm. Wie sehr hat es dich überrascht, dass Franco Foda eigentlich just zum Start der Euro bisschen so seine Herangehensweise geändert hat und da dann wirklich erstmals mit dieser Dreierkette mit Alaba zentral gespielt hat. Das ist eigentlich ja nicht so seine Art, oder?
Naja, dass er legt extremen Wert auf Taktik. Also da ist er beinhart. Also er zieht seinen Plan komplett durch. Lässt sich auch von außen überhaupt nicht dreireden. So kenne ich ihn. Also wir haben immer zu ihm gesagt, er ist ein richtiger Deutscher. Also, ja, der hat seinen Plan und den zieht das 100% durch. Ne? Also, da lässt er sich überhaupt nicht reinreden. Und ja.
Ist er bewiesen, dass er nicht, dass er ein ganz richtiger Deutscher ist? Weil, wenn er ein richtiger Deutscher ist, er wieder seinen Plan durchzogen. Jetzt hat er eigentlich ein bisschen Milch gegeben. Typisch wie wir Österreicher halt sind. Er holt sich ein bisschen. Aber natürlich. Die Idee hat er ja wahrscheinlich nicht erst am Tag vom Match geboren, sondern diese Idee hat er ja schon viel, viel länger im Kopf gehabt, dass wir vielleicht so gegen Nordmazedonien beginnen werden. Also die alle überrascht mit einer Dreierkette. Also, überrascht waren wir eigentlich deswegen, weil wir es ja so lange nicht gespielt haben. Wir haben es ja schon einmal bei ihm gespielt, aber wir haben es jetzt so lange nicht gespielt und deswegen waren wir dann am Ende des Tages ein bisschen überrascht. Aber ich war eigentlich glücklich, weil mit dieser Aufstellung, weil eben der Alaba da hinten in diesem Zentrum gespielt hat. Und das hat ja auch gestern gut ausgeschaut, mit Drago auf der rechten Seite, mit Hinteregger auf der linken Seite, das hat passt. Und immer das, was ja super ist, ist ja dann auch immer dieses Spiel, geht der Alaba halb links, lässt sich der Hinteregger in die zentrale Position fallen und der David kann ein bisschen aufdrucken über die Seiten, das war schon gut. Ulmer war für mich auch wirklich gut, also ich finde es trotzdem sehr, sehr positiv. Man darf ja nicht vergessen, was da für Geschosse daherkommen sind gestern, weil die sitzen ja alle auf einer 1000er Kawasaki oben, so schnell rennen die und der Andi Ulmer hat das für mich extrem gut gemacht, hat den Einfluss gut im Griff gehabt, meiner Meinung nach. Also von daher, nochmal, wir müssen schon die Kirchen ein Dorf lassen. Ich meine, wir haben hohe Qualität, wir haben die Möglichkeit, an einem sehr guten Tag die Holländer zu schlagen. Die haben wir. Aber gestern war es halt nicht so weit und da muss man aber einige Dinge auch natürlich mit einbeziehen. Die haben Heimrecht, also die spielen ja eigentlich Heimländerspiele. Nicht? Wenn du auswärts gegen Holland 2-0 verlierst, dann okay, gut. Mehr. Kann man da glaube ich nicht mehr dazu sagen. Das kann auch passieren.
Du sollst schon Teamchefs gegeben haben, die haben am Matchtag beim Radlfahren eine Idee gehabt, dass irgendwie Roland Linz als Zehner aufstehen oder so. Aber,
ja, dann hat es ihm aber da vom Rall runtergehauen. Kann er das
nicht. Wie gesagt, du kennst Franco Foda sehr gut. Glaubst du, ist er der Typ, der dann jetzt da auch ein bisschen den Druck von der Mannschaft nehmen kann? Ich meine, gerade vor diesem Spiel jetzt gegen die Ukraine steigt natürlich der Druck. Das heißt, also es ist klar, es muss ein Sieg her, damit der ÖFB Zweiter wird und einmal fix aufsteigt. Wie ist er da in der Kabine, in den Trainings, in den Einzelgesprächen?
Ja, ich glaube schon, dass er den Druck von der Mannschaft annimmt. Also was bei uns damals bei Sturm oft war, er hat natürlich immer seine Spieler geschützt, das machen eh die meisten Trainer. Er stellt sich natürlich auch dann im Vordergrund, ne, und lenkt das ein bisschen von der Mannschaft ab. Aber wenn man vorher erwähnt, Dreierkette, also ich glaube schon, dass sie die öfters trainiert haben, weil er ist einer, der sehr variabel auch bei uns war damals. Also wir haben auch mehrere Systeme durchtrainiert. Und ja, also ich sag, er wird schon die richtige Aufstellung finden oder die richtige Formation finden gegen die Ukraine. Er, wie gesagt, er beschäftigt sich ja rund um die Uhr, auch damals. Also bei ihm gibt es nur Fußball und er wird die Ukrainer genau analysieren und je nachdem wieder dann aufstellen. Aber ich glaube, er wird nicht vom System her nicht so viel ändern, weil es ja defensiv ja eh super funktioniert hat, bis auf ja, der Elfer. Das kann passieren gegen Nordmazedonien, das Slapstick-Tor kann auch passieren. Also wir sind so eigentlich recht gut gestanden. Also da wird er jetzt wahrscheinlich nicht viel ändern.
Ja, wir müssen halt aufpassen. Ukraine, Prunkstück ist vorn, die Offensive. Jarmolenko auf der Seite, der junge Sinchenko im Mittelfeld. Der ist 18 Jahre alt, der spielt wie ein ausgeschwappter 25, 26, 27 mit riesen Erfahrung. Aber ich meine, der spielt ja nicht umsonst bei Man City. Und sie haben, also die Offensive von ihnen ist extrem gut. In der Defensive haben sie mehr oder weniger so einen Kiew-Block. Obwohl, und da sieht man halt, dass der Hund ein bisschen begraben ist. In der Defensive haben sie ein bisschen Probleme. Das kann man, wenn man da schnell Umschaltspiel und probiert, dann kann man dort schon gut reinkommen. Das haben gestern die Nordmazedonier echt gut gemacht. Und haben es dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen vor Probleme gestellt. Und das wird ja der Franco genau anschauen. Und deswegen wird er da auch seine Lehren daraus ziehen, wie man gegen die spielen kann. Aber du musst hinten extrem stabil stehen, weil die Qualität, die sie in der Offensive haben, ist schon beängstigend gut.
Mhm. Und Standards natürlich auch. Ne? Also man hat gesehen, dass sie natürlich gegen Holland auch gefährlich bei Standards sind. Also die kommen auch mit einer gewissen Größe und Wucht da im Strafraum rein. Und da bin ich mir auch sicher, das werden sie auch sicher trainieren. Und es wird wahrscheinlich auch darauf hinweisen, dass man keine blöden Fouls in der Nähe vom 16 oder außerhalb oder von der Seite die Fouls, halt die blöden Fouls vermeiden, weil Standards sind sie auch recht stark. Also auf das wird er sicher darauf hinweisen.
Ich vergesse dann auch Leibwand, oder? Ich glaube, wann haben wir den ersten Corner, glaube ich, nach der Halbzeit, oder?
Ich glaube, es hat zur Pause keinen einzigen Corner gegeben. Ja. Mhm.
Die erste Halbzeit nicht ein Corner. Unglaublich.
Wir machen eine ganz, ganz kurze Werbepause und unterhalten uns dann mit Roman Kienast über seine angehende Trainerkarriere, blicken ein bisschen zurück auf seine Laufbahn als aktiver Kicker und sprechen natürlich auch noch über die Euro 2020. Dranbleiben, bis gleich.
Ehrlich, für ein breites Angebot. Allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol.
Ihr sagt 20 jetzt.
Also ich schau auch Liga 2.
Ja gut, das ist auch schon wieder heavy.
Also aggressiv sein oder ruhig.
Läuft. Und alle anderen bitte.
Da werden wir ein Versprechen reinhauen. Ha?
Ich schaue auch zweite Liga. Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Dann muss ich was sagen?
Bei Laola 1, okay.
Die zweite Liga
bei Laola 1.
Ja, da bin ich nicht reingeschaut, gell?
Nein, okay.
Da und ja, und bitte machen wir das.
Ich schaue auch Liga 2.
Nein, ich versuche, der Wahnsinn.
Nochmal von vorne.
Ich schaue auch
Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch
Liga 2.
Die zweite Liga live bei Laola 1.
Top.
Tut es auch! Treffer von Golub Toknic!
Was war das denn? Bitte schön! Wow!
Oh, klasse! Klasse Anspiel an den Kreis, so ein Traummädchen!
Oh. So eine Parade.
Der war großartig!
Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1.
Willkommen zurück am EM-Stammtisch bei Andi Ogris. Unser heutiger Gast ist Roman Klinast. Roman, reden wir mal ein bisschen über dich. Deine Trainerkarriere startet quasi jetzt im Sommer, oder? Erzähl einmal.
Ja, also ich bin ja schon länger, jetzt seit einem Jahr quasi, seitdem ich aufgehört habe bei Stripfing aktiv zum Spielen, wo ich dann auch schon in einer Funktion teilweise als Co-Trainer war. Und jetzt ist halt eben die Zeit gekommen, wo ich sage, ja, ich möchte natürlich im Fußball bleiben. Und die Chance bei der Vienna hat sich jetzt, ich habe schon im Winter Gespräche gehabt mit einer und hat sich jetzt im Sommer ergeben, dass ich die U18 habe. Ab Sommer, jetzt ab der neuen Saison übernehmen und freue mich auf die Aufgabe.
Die Vienna hat ja vor allem im Nachwuchs große Pläne. Man hört von innovativen Konzepten. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Ja, also natürlich ist der Fokus jetzt einmal auf die Kampfmannschaft. Sie werden höchstwahrscheinlich aufsteigen in die Regionalliga. Dann werden wir schauen, was im Sommer passiert mit der Kampfmannschaft. Aber natürlich, der Fokus ist auch teilweise oder ist am Nachwuchs. Sie wollen natürlich Junge rausbringen für die Kampfmannschaft und die haben da recht gute Konzepte. Das Nachwuchszentrum wird umgebaut. Insgesamt werden drei Rasenplätze plus ein Kunstrasen mit einem Funktionsgebäude. Das ist der Plan für die nächsten Jahre. Da haben wir ein Grundkonzept geschafft, dass der Nachwuchs auch natürlich mit den Rasenplätzen auch dann dementsprechend gut trainieren kann. Und ja, wir wollen halt dann die Jungen an die Kampfmannschaft ranführen.
Wir haben vorher schon ein bisschen diskutiert, vor allem in Wien kicken die vor allem Nachwuchsspieler ja fast nur mehr auf Kunstrasen.
Mhm.
Wie findest du das?
Ja, es ist halt so nicht wie die, wir müssen schon uns im Klaren sein, dass also die Flächen, um die Nachwuchsspieler oder auf Naturrasen spielen, sondern werden halt immer geringer. Nicht? Und das, die beste Möglichkeit, dem gegenzuwirken, ist halt der Kunstrasen. Wobei man heute, der Kunstrasen ist schon ganz eine andere Qualität, als wie wir es noch gehabt haben vor 20 Jahren, weil vor 20 Jahren war der Kunstrasen wie ein Beton. Heute haben die diese Kunstrasen, das ist wie ein Naturrasen, wenn du da reingehst, das ist wach. Also das belastet deine Knie, deine Knöchel, deine Hüften nimmer mehr so schlimm, wie es damals war. Aber natürlich ist es was ganz anderes, wenn du auf einem Naturrasen spielst. Aber es ist halt gezwungenermaßen auch ein bisschen im Winter geschuldet, nicht? Weil wir nicht so wie die im Norden, der Roman wird es besser dazu können, weil er hat dort oben gespielt. Hallen haben, wo sie dann drinnen trainieren können, also wir trainieren im Freien mit den Jungen und wenn sie in der Nacht einen Meter Schnee hat, dann ist es halt schwierig. Dann geht halt nur ein Kunstrasen, also dann musst du schauen, dass du den freikriegst, dann können die Burschen dann trotzdem trainieren. Von daher ist es, finde ich dann trotzdem gut, aber Naturrasen ist Naturrasen aus.
Du hast im Nachwuchs wahrscheinlich nur auf roter Erde gespielt, oder?
Wir haben im Nachwuchs viele Partien auf roter Erde gespielt, ja. Der VfC-Platz war zum Beispiel so ein Prunkstück von einer roten Erde. Das war nicht nur rote Erden, sondern da sind im Feld drinnen auch so Steine drinnen gelegen und alles Mögliche. Also da hast du viele Dinge aufpassen müssen. Also, und das war nicht einmal der Fall, dass du heimgekommen bist und die ganze Seite war offen, weil du irgendwann einmal gerutscht bist, weil du rutschst ja dann trotzdem, ist egal. Und du hast diesen roten Sand mehr oder weniger mit Handzeit und die Mutter hat dann das rausgeholt. Und das war natürlich brennendes Feuerwerk. Ja. Wir wissen alle, von was wir da reden. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja so, was dich nicht umbringt, macht dich härter.
Du hast unter vielen Trainern gespielt in deiner aktiven Karriere. Gibt es jemanden, wo du sagst, okay, den nehme ich mal für meine Trainerlaufbahn jetzt als Vorbild, außer Andi Oges natürlich?
Ja, Andi habe ich ja leider nicht als Trainer gehabt, außer wie ich damals noch von Sturm, wie mein Vertrag bei Sturm aus war, habe ich die Ehre gehabt, beim Andi mittrainieren dürfen, bei den Austria-Amateuren. Aber sonst, ja, ich habe Hickersberger, Foder, Stöger, das waren schon die Trainer, wo man sich auch teilweise was abschauen kann, das ist ganz klar. Mir persönlich, muss ich ehrlich sagen, ich habe meine beste Zeit unter dem Franco Foder gehabt. Wir haben uns gut ergänzt, sagen wir so. Wir haben ab und zu natürlich Streitereien gehabt. Ne? Ich war damals auch sehr heißblütig im Training und habe dann, wenn ich aus war, die Bälle immer zum Geschossen. Aber das ist halt so, ja. Aber das sage ich, von ihm habe ich am meisten profitiert.
Braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen, oder? Diese Reibungspunkte.
Natürlich. Ja, auch dazu. Das ist, aber das, was in Roma natürlich, er bringt riesen Erfahrung mit. Das heißt, er hat mit guten Leuten schon gearbeitet. Das ist einmal so, du nimmst ja von allen Trainern, die du gehabt hast, das war bei mir nicht anders, diese positiven Dinge natürlich mit. Alles, was da vielleicht nicht so geschmeckt hat, das schiebst du ja eh weg. Aber du versuchst halt positive Dinge mitzunehmen. Aber trotzdem hat ja jeder seine eigene Philosophie, wie es angeht. Und die Roman haben, die habe ich, Harry, die wirst du haben. Ist es so, wenn du Trainer sein würdest, dann hast du deine eigene Philosophie und du hast dein eigenes System und auf das trainierst du hin und das machst. Die Wahrheit, die Kunst deines Trainers heute ist ja, du hast für die eine Idee im Kopf, wie du mit dieser Mannschaft spielen kannst. Und die Kunst ist dann, dass der Mannschaft das glaubt. Und in dem Augenblick, wo sie es glauben, funktioniert es. Wenn sie nicht daran glauben, dann kannst du machen, was du willst. Geht es nicht. Dann geht das System nicht, dann musst du dich anders orientieren, dann musst du dich umstellen wieder. Aber der Roman ist so ein erfahrener Spieler. Er kann extrem viel aus eigener Karriere und da bringt er viel Erfahrung mit und er kann das den Jungen sicher super vermitteln. Er hat auch das notwendige Know-how, er ist ja jetzt in der Trainerausbildung und macht da jetzt den nächsten Schritt ich finde das total super, Wiener U18-Trainer, ich werde aber öfters schon gehen und freue mich natürlich für ihn. Und ich denke, das ist jetzt noch der nächste Schritt und dann wird sicherlich höhere Aufgaben irgendwann auf einmal zukommen. Und da glaube ich, dass er ein guter Mann ist, weil natürlich mit Emotionen, die hat er ja, aber er strahlt trotzdem immer eine gewisse Ruhe aus. Das ist aber bei diesen langen, bei diesen Erwartern, das ist meistens auch so, dass diese großen Menschen, die strahlen.
Da hat er immer gesagt, die Luft ist so dünn da oben.
Die strahlen trotzdem irgendwie eine Ruhe aus.
Es schauen zumindest alle auf zu dir. Ne?
Das ist richtig.
Das wäre zu mir.
Nein, aber was ich auch, was bei der Austria auch damals unter dem Peter Stöger so gut war, da war wirklich vom Tormann angefangen bis zum Ergänzungsspieler, sagt man jetzt einmal so, da haben alle einen Strand gezogen und das hat er eben geschafft. Er hat alle Spieler ins Boot geholt und da haben wir dann gesehen, die Trainingsqualität, da wollte jeder spielen. Das war schon extrem wichtig, auch dass wir Meister geworden sind, ne, mit der Austria. Weil eben, er hat es geschafft, dass er der 18. Spieler oder der 20. Spieler sie voll einhaut im Training. Ne. Wir haben sie ja nicht hängen lassen. Und das ist auch der Grund, warum wir dann so erfolgreich waren. Also, weil eben die Qualität im Training unglaublich war. Da hätte jeder spielen können damals. Und das ist das, was mich damals mitnimmt, ne, dass man schaut, dass die, du kannst es nicht jedem recht machen, du weißt das, Andi, mit jungen Spielern vor allem, da glauben viele, ja, die schauen sie in Cristiano Ronaldo, den Messi an, müssen einem kopieren, aber das ist nicht so einfach. Wichtig ist, dass das Mannschaftsgefüge passt, die soziale Kompetenz.
Die Jungen, ich will also, Miesbacher, Kirchen, Dorflos, es sind ja dann ja immer wieder noch ein paar dabei, die haben ja schon in jungen Jahren alle einen Manager und dann kommen noch die Eltern dazu und die glauben oft, sie sind schon einen Schritt weiter, wo sie eigentlich wirklich sind. Und die Kunst ist es dann, denen klar zu machen, dass er trotzdem noch nicht so weit ist und dass er noch viel Arbeit vor sich hat und einen weiten Weg vor sich hat. Ne? Und je besser du das umbringst und je mehr er das glaubt, umso leichter tut es du als Trainer, aber er als Spieler auch. Und das sind halt die Dinge, die du als Trainer dann schon mitnehmen musst auf die Reise und immer wiederum versuchen musst, deiner Mannschaft und deinen Spielern mitzugeben. Ne? Wie der Roman hat es erst angesprochen, ne? Er war ja damals auch bei uns Trainingsgast und zeitgleich war noch der Benji Soleimani als Trainingsgast bei uns. Das ist auch extrem wichtig, ich habe das so gesehen und deswegen habe ich es auch gemacht. Das war ein extrem wichtiger Punkt, weil ich immer denke, wenn ich zwei solche dabei habe, die sind zwar nicht bei uns beim Verein, die sind nur Trainingsgäste, aber meine Jungen können von denen irrsinnig viel lernen. Also meine Stürmer, die ich damals gehabt habe, zu denen habe ich gesagt, schaut sie ihm zuhören an, schaut, wie er sich bewegt im 16er, schaut, wie er im Ballen andeckt, wie er ihn prallen lässt, wie er in die Tiefe wieder geht. Da könnt ihr was lernen, jetzt habt ihr einen Trainer, der zeigt euch das vor, wie das ist. Und da haben sie irrsinnig viel mitgenommen und dann hast du natürlich auch gesehen, der Roman hat ja immer wiederum sich dann mit den Jungen hingestellt und hat einer probiert zu erklären und hat gesagt, macht's das. Das ist dann halt wichtig, dass du solche auch drinnen hast. Es war bei mir zu unserer Zeit, war er damals gerade der Orte, war auch noch. Der hat am Ende seiner Karriere auch ja noch zwei Saisonen angehängt bei den Austria-Amateure. Er war ein wichtiger Spieler, nicht? Weil der hat man die Defensive stabilisiert. Nicht nur er selber als Spieler, sondern auch mit dem, was er einer vorgezeigt hat, was einer vorgelebt hat, was heißt, Profi zu sein. Das ist einmal Punkt 1. Und dann von seiner fachlichen Kompetenz und von seiner Menschlichkeit war er natürlich extrem wichtig für die jungen Buben. Meine Innenverteidigung, die waren 17 und 18 Jahre alt. Nicht? Und das ist halt dann, da musst du noch lernen. Das haben sie aber gut angenommen. Das finde ich einfach wichtig. Und da wird der Roman auch den richtigen Weg einschlagen, bin ich davon überzeugt.
Du fängst erst im Sommer an, hast jetzt aber schon, glaube ich, ein, zwei Trainings geleitet, der U18. Wie ist denn das, wenn man dann erstmals wirklich vor einer Mannschaft steht und da irgendwie zu denen geschlossen spricht?
Ja, ich hab ein Training übernommen, weil ja der jetzige Trainer beim Oliver Lederer ja im Trainerteam ist, beim Nationalteam. Und ja, es war für mich ein Abschlusstraining, aber natürlich, die Jugendlichen werden natürlich auch durch die Medien haben sie auch erfahren, dass ich dann nächste Saison der Trainer bin. Da sieht man dann halt schon, wenn du dann vor der Mannschaft stehst, das natürlich mit ein bisschen Respekt. Aber ich habe das dann eh gleich, habe ich dann gesagt, ich bin halt nur Aushilfe für das Training und ja, habe dann das Abschlusstraining gemacht, aber habe dann gesagt, wir setzen uns in 2 Wochen zusammen, da reden wir mal, da werde ich dann einer erklären, wie ich mir das vorstelle, dass es keine 4 Wochen oder 3 Wochen Urlaub gibt, sondern dass es ein Heimprogramm gibt und dann werden wir dann starten. Also ich freue mich auf die Aufgabe und hoffe, wir werden das erfolgreich absolvieren.
Okay, dann werde ich
Wiener
sehen. Da
wird es
rausgekommen
aus dem Nachwuchs. Davon bin ich überzeugt.
Ja, Wahnsinn. Ja, wichtig ist auch, ich habe auch beim ersten Training schon gesehen, es gibt extrem viel Qualität. Also da haben wir ein paar schon, das sieht man schon im ersten Training. Ne? Der hat ein Auge, der wie sie den Ball annimmt und das taugt mir. Und solche Spieler muss natürlich weiterentwickeln, dass sie mal ein Thema sind für die Kampfmannschaften. Nächstes Jahr werden sie ja Regionalliga spielen. Das ist dann wieder ein Level höher als die Wiener Liga. Und auf das freue ich mich, dass man schaut, dass man die jungen Spieler an die Kampfmannschaft ranführt. Ne? Man weiß ja, dass Erwachsenenfußball ist dann doch was anderes. Und so werden wir dann auch trainieren, dass dann leichter haben, quasi in der Kampfmannschaft zu spielen.
Was glaubst denn du, was bist du für ein Typ? Bist du der Trainer, der dann 90 Minuten an der Seitenlinie herumtigert und durchgehend Kommandos gibt? Oder bist du eher der Entspannte, der sich dann zurücklehnt und sich das einmal in Ruhe anschaut?
Das werden wir dann sehen. Also wie der Andi vorher gesagt hat, die Langen sind eher die Ruhigen. Also ich werde das natürlich, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber natürlich werde ich ja Kommandos geben, aber ich werde mir das natürlich auch mit der Ruhe anschauen und das dann zum Beispiel in der Halbzeit dann Sachen ansprechen, die mir halt nicht so gefallen. Das werden wir dann sehen.
Ich lerne mich jetzt noch. Ich traue mir zu sagen, dass der Roman mit Sicherheit einer ist, der genau weiß, was er will. Das wird er sich in der Mannschaft da mitteilen. Der Roman wird nicht der Trainer sein, der auf der Ortslinie auf und rotiert und jede Situation kommentiert, und er wird nicht der Trainer sein, der auf der gegenüberliegenden Seite einrichtet, 2 Meter Zug und 2 Meter einer, das wird nicht passieren. Das wird er schon im Training vorher erarbeiten. Es ist das nicht falsch und das nicht falsch. Wenn du einer bist, der alles kommentiert, ist es auch nicht falsch. Und dann gibt es wieder welche, die sind total ruhig, das ist auch nicht falsch. Das Beste ist, weil das Mittelding, brauchen wir auch nicht reden. Aber ich kann es wieder nur von mir reden. Wenn ich einen Trainer gehabt hätte, der mir permanent von draußen reinschreit, was ich zu tun habe, das war mir auf die Socken gekommen. Weil dann hätte ich mich von der rechten Seite, dort wo der Trainer ist, hätte ich mich auf die andere Seite von mir gehabt, der mir das auf die Nerven geht. Mein Vater war das eine oder andere Mal bei einem Fußballmatch dabei. Und egal, wo sich mein Vater positioniert hat, der hat ja dann trotzdem, ich meine, das war jetzt nicht einer, der permanent eingeschrien hat, aber hier und da habe ich halt gehört. Und wie ich gemerkt habe, mein Vater steht da, dann bin ich gleich auf der anderen Seite. Ich habe eh gewusst, was ich zum Tun habe. Und das ist das Wichtigste. Du musst deine Spieler dorthin bringen, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Ende. Und dann baut sie nicht auf der Auslinie auf und rote Egerne, sondern da 20 Meter zurück und einen halben Schritt rein.
Also ich bin der Meinung, die Grundtaktiken und die Sachen, das machst du eh schon alles im Training vorher. Du kannst dann nur im Spiel Kleinigkeiten verändern, indem du dann halt taktische Anweisungen gibst. Ne? Wenn einer von 2 Meter im Ball daneben schießt, wirst du, wie gesagt, wirst jetzt nicht einschreien die ganze Zeit, oder wenn du verunsicherst ja nur die Spieler. Ne? Du kannst es auch in der Halbzeit dann ansprechen, aber den Grundstein legst du ja sonst auch schon im Training.
Das ist die UEFA B-Lizenz. Das nächste, was anstehen würde, ist die UEFA A-Lizenz. Ist aber, glaube ich, gerade so der schwierigste Schritt in einer Trainerkarriere, dadurch, dass auch die Trainerausbildung jetzt ein bisschen umgestellt worden ist, dass es da dieses Punktesystem gibt. Erzähl einmal, wie funktioniert das im Großen und Ganzen? Wie erlebst du das in der Praxis?
Ja, es ist natürlich, wird immer schwieriger, auch in die A-Lizenz zu kommen. Man muss halt gewisse Punkte erreichen. Man muss, also zum Beispiel, ich war jetzt Co-Trainer bei Stripfing und das zählt natürlich nicht. Ne? Man muss Hauptverantwortlicher sein oder bei einem Bundesligisten oder Zweitligisten Individualtrainer. Da kriegt man dann eine gewisse Punkteanzahl. Und ja, ich hoffe halt, dass es jetzt mit der Vienna, dass man das dann angerechnet wird. Es kommt darauf an, vielleicht, man sagt immer ein oder zwei Jahre Praxis, und dass man dann in den A-Lizenzkurs aufgenommen wird.
Das war zu deinen Zeiten noch anders, oder? Ich meine, du hast, ja, glaube ich, durch die Länderspiele, die du gemacht hast.
Naja, nicht die Länderspielkarriere, oder die hat man in Wahrheit nur in einem einzigen Kurs geholfen, und das war der, den du ganz am Anfang machst für den Nachwuchskurs, der war statt einer Woche auf 3 Tage komprimiert. Da haben wir halt nur 3 Tage im Lehrsaal sitzen müssen, nicht eine Woche wie alle anderen. Aber das war der einzige Vorteil, den wir damals gehabt haben. Alles andere haben wir ganz normal durchmachen müssen, wie jeder andere auch. Aber ich denke halt, es ist jetzt nicht verpflichtend, dass du selber eine Karriere gehabt hast als Fußballer. Aber es ist auf jeden Fall kein Nachteil, wenn du selber ein paar Tage gekickt hast.
Vor allem, du musst da, glaube ich, sogar praktische Übungen teilweise machen, oder? Du musst da zumindest einen Pass auf.
Ja, da gibt es auch Schüsse,
und die musst du aber mit beiden Beinen kennen. Wir haben in der Bundesliga Spieler, die können mit beiden Beinen einen Zielschuss machen. Ne? Und also das gibt es alles. Nicht? Also, nochmal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, oder es gibt, glaube ich, auch einen Ausdauertest. Also, wenn ich heute zum Trainerkurs gehen würde, würde ich den Ausdauertest nicht schaffen. Kann ich mich nicht auch, kann ich nicht, aber Arena konkret nicht mehr. Wir haben damals machen müssen, gerade so ein Cooper-Test. Ne? Da musst du ja in 12 Minuten eine gewisse Kilometer und so erreichen. Erreichst du nicht, bist du durchgefallen. Ne? Das schaffe ich heute mit dem Mineral. Ich kann Mineral schaffe ich nicht.
Also, es gibt schon, wenn du die B-Lizenz habe ich ja, da gibt es ja eine B-Lizenz für Berufsspieler. Ne? Mhm. Also, ich habe zum Beispiel den B-Lizenz für Berufsspieler gemacht, das heißt, wie der Andi vorher gesagt hat, das ist halt dann verkürzt. Ne? Wenn du eine gewisse Bundesliga-Spieleranzahl hast, dann ersparst du halt einige Sachen. Ne? Das war früher, glaube ich, mit der A-Lizenz alt, da ist es gegangen, da hast du dann gleich als Berufsspieler, wenn du über 150 oder eine gewisse Länderspielanzahl hast, hast du die A-Lizenz alt machen können. Jetzt haben sie es halt zurückgestiftet, jetzt ist es halt bei der B-Lizenz. Ne? Mhm, und okay. Das habe ich absolviert, und A-Lizenz ist dann ganz normal, muss ganz normal wie jeder andere.
Ich muss ja auch fairerweise sagen, die Trainerausbildung bei uns in Österreich, die ist wirklich in Ordnung, das ist gut. Aber diese Auswahlkriterien müssen trotzdem irgendwie ein bisschen modifiziert werden, meine Meinung. Wie immer, meine Meinung. Es muss dann trotzdem für Spieler oder die halt eine gewisse Anzahl an Länderspielen oder an Bundesligaspielen haben, muss es ein anderes Kriterium geben, als für welche, die es halt nicht haben. Ob das jetzt fair oder unfair ist, ist mir wurscht. Ich denke halt, das muss so sein. Wir brauchen niemanden irgendwas schenken, das will ich auch nicht, das soll nicht sein, aber man kann schon das eine oder andere Mal ein bisschen das anders einordnen, wenn einer heute Karriere gemacht hat und hat 15 Jahre in der Bundesliga gespielt, wie jetzt der Roman zum Beispiel, dann muss er das trotzdem einen anderen Wert haben, als wenn einer sein ganzes Leben in der ersten Klasse auch gespielt hat.
Der Andi hat vorher über seinen Vater erzählt, du bist ja, was das fußballerische Talent angeht, durchaus familiär vorbelastet. Hast auch 2 Söhne, wann sehen wir denn den nächsten Kinos dann in der Bundesliga?
Also, die können frei entscheiden, ich unterstütze bei allem, was sie gerne machen. Der Große hat, wie ich noch in Graz gespielt habe, mit dem Fußballspielen begonnen, ist er schnell drauf gekommen, dass das nichts für ihn ist. Und mittlerweile ist er Eishockeyspieler. Der Kleine ist 5 Jahre alt, der will Fußball spielen. Also da werden wir schauen, wo wir ihn parken. Und dann, ja, wie sie sich freuen. Ne? Also ich unterstütze bei allem, was sie machen wollen. Ist jetzt da nicht so, dass ich sage, du musst jetzt Fußballer werden. das wird es bei mir nie geben. Also mit allem, was sie an Spaß haben, da werde ich es unterstützen.
Haben wir schon mal gehabt, eine Familie in Österreich, wo einer Eishockey-Nationalteam gespielt hat und einer Fußball-Nationalteam? Fällt mir jetzt spontan nicht an, gell? Das waren die Hascheks in Tschechien, ne?
Stimmt. Ja, der Gulmer, der Haschek, der hat in New York gespielt, mhm, bei den Rangers. Und sein Bruder hat bei der Austria gespielt.
Genau, ja.
Stimmt. Aber also, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur einen, kann ich mich noch erinnern, der bei der Rapid spielt. In Köstenberger. Der hat im Sommer immer Fußball gespielt, Rapid. Und im Winter ist er Eishockey spielen gegangen. Und irgendwann hat er sich dann komplett aus Eishockey konzentriert. Und dann war er ein sehr guter Spieler. War ein richtig guter Kicker.
Reden wir noch ganz kurz über deine aktive Karriere. Wenn der FC Red Bull Salzburg in den letzten 13 Jahren nicht Meister worden ist, hast du einen Teller in der Hand gehabt.
Das ist richtig, ja. Also haben sie schon teilweise haben sie gesagt, überall wo du hingehst, wirst Meister. Aber es war so, ja. Also bei Sturm 2010, 2011 Meister. Das war schon ein super Erlebnis. Natürlich dann auch mit der Austria. Die Salzburger sind Serienmeister, es ist schwer, sie zu schlagen. Sie haben zwar, ein paar Jahre davor haben sie immer am Anfang ein bisschen einen Hänger gehabt, bis sie gebraucht haben, aber dann hat man gewusst, naja, jetzt sind sie da, jetzt lassen sie es nicht nehmen. Also es ist extrem schwierig, die Salzburger vom Thron zu stoßen. Aber es war die Saison schon ein bisschen näher mit Rapid. Aber im Endeffekt, die leisten einfach extrem gute Arbeit haben. Man sieht, was für Spieler die haben, was für Qualität. Also das ist einfach schwierig, Salzburg zu schlagen.
Wie erlebst du das, was sich da entwickelt hat in den letzten 10 Jahren ungefähr in Salzburg? Ist das gut für den österreichischen Fußball?
Ja, es ist ja bei den Bayern nicht anders, ne? Oder bei den großen Vereinen. Also Die Salzburger machen es halt wirklich von der Akademie angefangen. Sie ziehen das eine System durch. Sie holen natürlich auch nur die Spieler, die für das System quasi geboren sind. Und das ist ja ein Konzept. Und man sieht, dass viele Mannschaften wollen das kopieren, aber es ist schwer zu kopieren, weil sie eben auch dementsprechend ausselektieren, welche Spieler genau für das System geeignet sind. Und wenn man sieht, was die Einnahmen haben, und also Transfereinnahmen haben, wo die Spieler überall hingehen, dann leisten die hervorragende Arbeit.
Ja, die haben natürlich auch das von Haus aus angekauft, das finanzielle Hintergrund, haben wir nicht reden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Salzburg 10 Jahre lang braucht, bis am Ende Champions League kommen sind. Das haben sie einmal gescheitert, gegen Tüdelingen und wie die alle heißen, das ist auch Fakt. Wir müssten uns jetzt wirklich einmal herein, das ist vielleicht auch eine Aufgabe für uns zwei, dass wir sich einmal hinsetzen und schauen einmal, was Salzburg jetzt wirklich an Spieler alles geholt hat und was dann am Ende des Tages wirklich weitergegangen ist. Und dann müssen wir vielleicht einmal das Gegenvergleich machen, was haben sie noch alles geholt und wo sind die jetzt und die sind in der Versenkung verschwunden. Es gibt auch genügend Fälle.
Gibt es definitiv, ja.
Weil wir reden damit ja immer nur über die, die dann positiv passiert sind. Echt nicht, Kacke jetzt. Der wird natürlich seinen Weg irgendwo anders suchen. Das sind die Positiven. Aber es gibt genug negative Fälle. Was dazu kommt, ist, und das muss man schon einmal sagen, ist, dass die österreichischen Spieler bei Salzburg einen extrem schwierigen Stand haben. Also für den österreichischen Fußball ist es jetzt vielleicht manchmal gar nicht so leidend, weil man trotzdem immer wiederum auf die wichtigen Positionen haben sie dann trotzdem mehrere Topspieler aus anderen Nationen. Also von daher muss man dann schon ein bisschen, und das merkst du auch jetzt schon langsam, es hat ja Zeit gegeben, da ist, egal wer, sind alle nach Salzburg gekommen, die ganzen großen Talente sind alle nach Salzburg marschiert. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen anders. Sie können natürlich mit ihrer Finanzkraft, ist die Verlockung natürlich groß, dann dort hinzugehen, beim auch nicht reden, aber es gibt dann schon einige Spieler, die sagen, vielleicht ist der Weg über Salzburg gar nicht so gut für mich, sondern ich gehe den Weg über Sturm Graz, Rapid, Austria, keine Ahnung.
Die Wiener.
Vielleicht die Zukunft auch wieder die Wiener. Ne? Das ist ja alles möglich. Aber da muss man dann wirklich, das sollte man vielleicht uns einmal heute Mühe machen. Wir fahren uns, setzen wir uns einmal hin und schauen wir mal nach, was da wirklich jetzt einen positiven Weg hat, was auch teuer geholt worden ist und das dann eigentlich gar nicht gepasst hat.
Definitiv, ja. Aber wenn man, keine Ahnung, Hausnummer 5 Leute für 2 Millionen holt und dann einen für 25 verkauft,
dann hast du alles richtig gemacht. Mhm. Dann hast du alles richtig gemacht, keine Frage. Nicht. Aber es ist trotzdem auch so, dass sie nicht nur immer das Glücksgriffel haben, sondern sie haben auch welche dabei, wo sie auch in die Germgriffe haben.
Das ist definitiv richtig. Weil du die Champions League angesprochen hast, wir kommen leider eh schon fast zum Ende. Letztes Thema noch. Deinen Namen wird man für immer und ewig verbinden mit diesem erstmaligen Champions League-Einzug der Wiener Austria. Wie oft hast du dieses Tor eigentlich nachher noch gesehen und wie oft wirst du darauf angesprochen?
Ja, jetzt verjährt schon ein bisschen. Aber ja, nachher die darauffolgenden Jahre ist man immer wieder darauf angesprochen worden. Ist natürlich ein schönes Erlebnis, braucht man nicht drüber reden. Also wenn man den Verein, ich meine, der Andi wird es wissen, die haben ja auch genug Erfolge mit der Austria erlebt. Aber halt Champions League, das ist halt für Österreich nicht so oft der Fall. Und wenn man das dann schießt in die Champions League, das ist natürlich für einen persönlich das Größte, was es gibt, ne? Das ist keine Frage. Und auch in der Champions League zu spielen. Also ich kann mich dann erinnern, wir haben ja, da ist ja so geschrieben worden, wann schießen wir endlich das erste Tor in der Champions League. Na, jetzt sind wir mal in der Champions League, aber jetzt hat dann jeder erwartet, naja, das musst du aufsteigen. Und dann ist dann eben, wir haben dann noch kein Tor erzielt und mir ist ja dann Gott sei Dank auch gleich das erste Tor in der Champions League in Porto gelungen. Und das letzte. Also der Kreis hat sich dann irgendwie geschlossen. Also das war ein super Erlebnis, Champions League für die Austria zu spielen. Das wird man natürlich nie vergessen, aber ich hoffe natürlich, dass früher oder später österreichische Vereine, die jetzt ausgenommen Salzburg, auch den Weg einmal in die Champions League schaffen.
Derzeit ist die Austria ein paar Meter weg von der Champions League, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist mehr Grund, dass die über solche Sachen zugehen.
Richtig, ja. Ja, man muss ja natürlich sagen, wir haben ja 5 Punkte gemacht. Also
eben, ja.
Also das normal mit 5 Punkten kannst du aufsteigen. Auch. Also das war dann schon bitter auch für uns. Aber wie gesagt, die Erfahrung schon allein, wenn du die Champions League hörst und gegen Atletico Madrid, die dann noch im Finale waren. Also das ist schon ein Erlebnis.
Abschließend noch ganz kurz, bleibst du bei deinem EM-Tipp, Belgien?
Ja, ich bleib. Weil ich hab die Belgier im ersten Match gesehen gegen die Russen. Mit wenig Aufwand 3-0. Und ich habe die Belgier gestern gesehen, gegen Dänemark, gegen starke Dänen. Am Ende glaube ich 2-1 gewonnen. 2 Match 6.
Trotz 0-1 Rückstand.
Und trotz allem noch Luft nach oben. Aber das gestern gesehen. Gestern hat der Brian das erste Mal gespielt nach der Verletzung. Schon eine andere Wahl. Und wenn du dann darüber nachdenkst, dass, weiß ich nicht, glaube ich, 20 Minuten Verschluss oder Viertelstunde Verschluss ist, dann noch da eben Hasan erst reingekommen. Also die haben draußen auch noch ein bisschen Qualität sitzen. Und deswegen glaube ich, vor allen Dingen, weil ich weiß, dass die haben sicher eine Luft nach oben, dass die im Favoritenkreis sind, die bei mir weiterhin vorne dabei. Ich könnte mich klar sitzen und sagen, Frankreich. Das hat ja jeder. die sind auch überzeugend gut, da haben wir auch nicht reden. Die haben unseren Nachbarn, den Südschweden, Deutschen, gezeigt, wo der Battle Most holt, mit wenig Aufwand. Fuhren die Maschinen da, mit Paper und mit Rennen, das ist ja unglaublich. Aber die müssen sich natürlich auch noch steigern, aber die werden sich auch steigern. Also, aber trotzdem, mein Geheimfavorit ist Belgien und bleibt.
Was glaubst du? Frankreich kannst du jetzt nicht mehr sagen, gell?
Nein, das.
Aber da haben wir ja vorher geredet, oder? Wenn du dir jetzt das anschaust, die Italiener.
Genau, das ist.
Kannst du nicht, ja, in den Kreis
reinnehmen? Also, es ist immer so schwierig, eine Prognose abzugeben, wer Natürlich gibt es die Favoriten, das ist keine Frage. Aber die Italiener, die, wie wir vorher geredet haben, die haben so eine Freude beim Spielen. Ist nicht das typische italienische Spiel, dass sie nur verteidigen, sondern sie gehen auch vorn drauf und sind ziemlich ballsicher, haben eine Freude am Spielen, das sieht man. Die Teddy auch zu den Favoritenkreis dazu nehmen. Also.
Gut, die haben halt das Problem, wenn Österreich Gruppenzweiter wird, dass sie uns im Achtelfinale kriegen, gell?
Erstens einmal müssen wir als Gruppenzweiter werden. Das fangen sie einmal an. Das ist aber das Erste. Aber ja, gut, wenn du jetzt ins Achtelfinale kommst, ist ja vollkommen wurscht, wer daherkommt. Es wird ein Brocken sein. Aber was halt dann immer ist in solchen K.O.-Spielen, ist immer alles möglich. Und das, warum sollen wir nicht einmal einen super Tag haben und der Gegner halt einen schlechten? Kann dann genauso gut passieren. Du kannst noch mal eine Runde weiterkommen. Aber zuerst einmal konzentrieren wir sich auf Ukraine und schauen wir, dass wir das so positiv wie möglich gestalten, dass wir wirklich eine Runde weiterkommen.
Wir sind leider beim Ende angelangt. Roman, danke fürs Kommen.
Bitte.
Viel Glück zum Start in deiner Trainerkarriere. Wir müssen auf die hohe Warte irgendwann.
Ja, als Co-Trainer brauchst du das mehr.
Das war's vom EM-Stammtisch mit Andi Ugis. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.